Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich freue mich sehr darüber, wieder hier zu sein. Mittlerweile kann ich die Strecke so gut, dass ich sie ohne Navi finde. Das ist sehr praktisch, deshalb ist es schade, dass meine Zeit am TSR jetzt vorbeigeht und das vermutlich vorerst erstmal die letzte Predigt sein wird, die ich bei euch halte. Aber jetzt freue ich mich erstmal über das, was heute noch vor uns liegt. Ich möchte euch zu Beginn mit hineinnehmen in eine Situation. Und zwar, stell dir folgende Situation vor. Da ist diese wunderschöne Braut. Strahlend wie der Morgen, es ist noch nicht ihr Hochzeitstag, aber ein paar Wochen davor. Und sie ist verabredet. Mit wem? Natürlich mit ihrem Liebsten. Sie hat sich so lange darauf gefreut, sich hergerichtet, schön gemacht, den ganzen Tag voller Freude vor sich hingeträllert. Denn egal wie oft sie ihren Liebsten trifft, jedes Treffen ist für sie einzigartig und auf jedes Treffen freut sie sich ganz besonders. Und dann geht sie an diesen Ort ihrer ersten Liebe, an dem sie mit ihrem Liebsten verabredet ist. Sie ist etwas zu früh, also zupft sie nochmal ihr Kleid zurecht, so ein letzter Blick in den Spiegel, ob wirklich alles sitzt. Und die Vorfreude wächst und fast hält sie die Spannung nicht mehr aus. Sie malt sich aus, wie viel Freude sie gleich zusammen mit ihrem Liebsten haben wird. Und dabei ist es total egal, was sie zusammen machen. Denn für sie zählt nur diese eine Sache, dass sie zusammen sind. Und nur bei ihm zu sein, ist für sie die größte Freude und das strahlendste Glück. Und sie steht da und sie sehnt sich so nach ihm. Sie sehnt sich so danach, ihn zu sehen. Sie sehnt sich danach, seine Stimme zu hören, sein Lachen in seine Augen zu blicken. Sie sehnt sich danach, einfach nur neben ihm zu sitzen und zu atmen. Schließlich rückt der Zeiger der Uhr weiter und dann ist er schon 10 Minuten zu spät. Sie wird langsam richtig aufgeregt. Schließlich eine halbe Stunde. Die Zeit des Wartens zieht sich endlos in die Länge. Aber die Braut wartet weiterhin. Sie wartet geduldig. Sie wartet, während ihre Angst wächst. Sie wartet und versucht, die Angst so ein bisschen zurückzuhalten, aber ihr Liebster kommt nicht. Sie wartet, aber er kommt nicht. Er scheint sie vergessen zu haben. Er scheint sie verlassen zu haben. Und jetzt steht sie da, richtig schön hergerichtet, aber sie sehnt sich so verzweifelt nach ihrem Liebsten. Was kann die Braut tun, wenn ihr Liebster nicht kommt? Ich möchte euch heute das Lied oder den Psalm eines Menschen vorstellen, der auch sehnsüchtig gewartet hat. Der hat allerdings nicht auf seine Geliebte gewartet. Nein, er hat sich noch viel sehnsüchtiger nach Gott gesehnt und auf ihn gewartet. Denn der Schreiber dieses Liedes, der kannte seinen Gott. Er wusste, wie es ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm zusammen zu sein, vor ihm zu stehen, ihn zu loben und zu preisen. Ihm war das so vertraut, doch jetzt findet er sich plötzlich in einer komplett anderen Situation wieder. Es kommt ihm so vor, als würde Gott einfach nicht mehr zum Treffpunkt erscheinen. Oder Gott würde es für ihn, den Menschen, unmöglich machen, den Treffpunkt zu erreichen. So oder so, eine Begegnung mit Gott ist immer nur dann möglich, wenn Gott selbst sie herbeiführt. Und das tut er hier nicht. Deshalb schreibt der Mensch dieses Lied, das wir heute als Psalm 42 und 43 kennen. Also in unseren Bibeln sind es 2 getrennte Psalme, aber da sind sich alle Ausleger einig, dass das ursprünglich ein Psalm war und deshalb möchte ich heute auch über diese beiden Psalmen predigen. Der Psalmist hat in diesem Lied seine ganze persönliche Klage über diese Situation zum Ausdruck gebracht. Er hat seine ganze Sehnsucht in die Schönheit dieser Zeilen gelegt. Und wer von euch Sprache so liebt, wie ich es mit der deutschen Tour oder wie der Schreiber des Psalmisten mit der Hebräischen, der kann das nachvollziehen, was es bedeutet, wenn man so ein bisschen versucht, Schmerz oder seine Gefühle in Worte zu kleiden. Denn hier erlebt er jetzt eine Zeit der scheinbaren Gottesferne. Die Umstände sind schwierig und Gott ist nicht da. Und was nun? Was kann der Mensch tun, wenn Gott nicht kommt? Und was tust du, wenn in deinem Leben Gott nicht kommt? Genau darum soll es heute in der Predigt gehen. Das Thema ist Sehnsucht. Warten, bis Gott kommt. Und dafür würde ich euch jetzt gleich erstmal den Psalm vorlesen. und euch dann nochmal genauer mit hineinnehmen in die Situation, in der der Psalmist sich hier befindet. Und mein Wunsch ist es, dass euch diese Predigt und dieser Text dabei helfen kann, auf Gott zu warten, wenn ihr euch selbst auch in so einer Situation befindet und nicht zu verzweifeln, sondern hoffnungsvoll zu sein und zu wissen, Gott ist mein Retter und er kommt rechtzeitig. Ich lese den Psalm, Psalm 42, 43. Sehnsucht nach Gott. Für den Dirigenten. Ein kunstvoll gestaltetes Lied von den Korachitern. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Vom Berg Misa aus gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zu Gott, meinem Fels, will ich sagen, warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie, wo ist denn nun dein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Verschaffe mir Recht, du Gott, und führe du meinen Rechtsstreit gegen ein Volk, das keine Güte mehr kennt. Rette mich vor dem Mann, der betrügt und Unrecht übt. Du bist doch der Gott, bei dem ich Zuflucht finde. Warum nur hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Sende mir dein Licht und deine Treue, damit sie mich leiten und mich zurückbringen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. Dann werde ich vor Gottes Altar treten. Ja, ich will zu Gott kommen, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Dich will ich loben beim Spiel auf der Harfe, dich, meinen Gott. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Warum befindet sich der Psalmist in so einer Situation? Wie kam es dazu? Warum schreit er so zu Gott? Die Antwort ist, man weiß es nicht genau. Wahrscheinlich hat er sich im Exil befunden zu der Zeit. Die Assyrer und Babylonier hatten die Israeliten verschleppt und nun ist er weit weg vom Tempel, denn sie hatten damals diesen einen Ort, an dem Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit gewohnt hat, der Tempel. Und der Psalmist kann nun nicht mehr in den Tempel kommen. Er kann Gott dort nicht mehr loben, an diesem einen Ort, wo er sich sicher war, dort begegnet er Gott, weil Gott selbst es versprochen hat. Vielleicht war er aber auch einfach krank, schwer krank und durfte als Unreiner deshalb nicht mehr in den Tempel. Das sind so die zwei wahrscheinlichsten Situationen. So oder so, wie auch immer genau es war, die Situation ist sehr dunkel. Sie scheint streckenweise hoffnungslos und es ist für den Psalmisten eine tiefe Qual. Der Psalm fängt damit an, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt. Ein Hirsch, der kurz vor dem Verdursten ist, auf den trockenen Steppen, da bei Israel durch die Gegend irrt, während ihm die Sonne heiß auf das Fell brennt. auf der Suche nach einer Quelle. Und die Suche wird verschleiert. Sein Blick wird getrübt durch die Tränen, die fließen, ständig, Tag und Nacht. Er ist verzweifelt am Boden. Sein Leben, wie er es bis dahin kannte, existiert nicht mehr. Stattdessen rollen diese Wogen und Wellen über ihn her. Er fühlt sich dem Ertrinken nahe, bekommt keine Luft mehr. Alles ist für ihn dunkle Nacht. Und als ob das nicht reichen würde und schon genug wäre, sind da auch noch diese Spötter, die ihn ständig fragen, na los, sag doch, wo ist denn nun dein Gott? Guck doch nur, in was für einer Situation du dich befindest. Glaubst du wirklich, dass Gott hier ist, dich hört, sich ausgerechnet um dich kümmert? Das erinnert so ein bisschen an die Frau des Hiob. Hiob, der so schwer leiden musste, dass seine Frau zu ihm gesagt hat, sag Gott doch einfach ab und dann stirb. Gott kümmert sich sowieso nicht um dich. Also warum? Warum tust du das dann? Warum schreibst du dieses Lied? Warum schreibst du diesen Psalm und kommst mit deiner Klage vor einen Gott, der sich nicht für dich interessiert? Ich möchte euch nochmal Vers 8 aus Psalm 42 vorlesen. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt. Deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Autsch. Nicht nur, dass die Situation, in der der Mensch sich hier befindet, so ausweglos erscheint. Gott selbst ist es, der sich um diese Situation, der diese Situation herbeigerufen hat. Der Psalmist weiß, Gott ist derjenige, der die Wellen und Wogen schickt. Gott selbst ruft sie herbei. Denn er ist souverän. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und so ist er auch der Herr der persönlichen Situation, in der Psalmist sich hier befindet. Gott selbst ist es, der den Menschen nimmt und in diese Wüste versetzt, in diese dunkle Nacht. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt. Eine Begegnung mit Gott kann nur Gott selbst herbeiführen. Und hier führt Gott nicht nur zu schwierigen Umständen, nein, er versagt in diesen schwierigen Umständen dem Menschen auch noch jegliche Begegnung mit ihm. Und da haben wir jetzt diesen Psalmisten im Exil seine ganze bisherige Existenz ausgelöscht oder er ist schwer krank, gilt als unrein. Die Umstände sind katastrophal. Aber was ist seine größte Sorge? Wonach sehnt sich der Psalmist am meisten? Er sehnt sich nicht am meisten danach, dass die Umstände wieder ins Lot kommen, er nach Hause zurück kann oder wieder gesund wird oder alles wieder so ist wie vorher. Er hat nur diese eine Sehnsucht. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder vor Gottes Angesicht stehen? Der Psalmist kennt Gott, er kennt ihn. Er weiß, vor Gott zu stehen, ist seine größte Freude und sein glücklichster Jubel. Das Einzige, was er in dieser Situation will und sich mehr als alles andere wünscht, ist Gemeinschaft mit diesem Gott, den er kennt. Denn er weiß, sein Gott meint es gut mit ihm. Ganz egal, in welche Umstände er ihn setzt. Ganz egal, ob er ihn in diesen Umständen gerade spürt oder nicht. Sein Gott hat einen guten Plan. Und er ändert sich nicht. Er ändert sich nicht, niemals. Deshalb schreibt er auch, meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Es war nämlich so, dass in den Dürrezeiten damals haben oft Quellen einfach aufgehört zu fließen, Flüsse waren ausgetrocknet, Seen, da war kein Wasser mehr. Aber es gab ein paar Quellen, die auch in diesen Dürrezeiten noch geflossen sind. Und diese Quellen hat man lebendige Quellen genannt. Deshalb nennt der Psalmist seinen Gott hier den lebendigen Gott, denn er weiß, in guten wie in schlechten Tagen ist dieser Gott der Gott, der Leben spendet, der Wasser spendet, der Einzige, der in Krisenzeiten durchtragen kann. Und deshalb schreibt der Psalmist diese Zeilen, sehnsüchtig wartend, dass sein Gott wiederkommt, voller Hoffnung, dass nach der dunklen Nacht es einen strahlenden Morgen gibt, hell wie das Licht, hell wie die Sonne selbst, dass diese Quelle eben fließt, auch in trockenster Dürre und tiefster Nacht. Das tut der Psalmist, wenn Gott nicht kommt. Was tust du, wenn Gott nicht kommt? Ich habe keine Ahnung, in welcher Situation ihr euch gerade befindet, du dich gerade befindest. Das auch eher so eine ausweglose Situation ist wie hier. Du mit Verlust zu kämpfen hast, mit irgendwelchen existenziellen Sorgen. Und dann neben den Zweifeln, die du gerade hast, kommen auch noch die Anfechtungen. Und dann wirst du gefragt, wo ist denn nun dein Gott? Guck doch mal auf deine Situation. Und es wird Salz in die Wunde gestreut und die Zweifel scheinen sich bestätigt. Und alles, woran man bisher geglaubt hat, scheint so ein bisschen zu kippen und man fragt sich, kann ich überhaupt noch an diesen Gott glauben? Kann ich ihm überhaupt noch vertrauen? Vielleicht ist es aber auch einfach nur der ganz normale Alltag und du hast gerade gar nicht so viel Zeit neben Familie und Job und Leben halt irgendwie noch Gott da irgendwie mit reinzubringen und ihn mit deinem Leben in Verbindung zu bringen. Oder es ist gerade alles voll gut, du bist zufrieden, fühlst dich pudelwohl, es läuft auf Arbeit, du liebst und wirst geliebt, hast genügend Zeit, der Frühling kommt endlich, der Winter ist vorbei. Ich weiß es nicht, aber es ist auch gar nicht so, die Umstände sind nicht so das Ausschlaggebende, worum es mir heute gehen soll, weil es auch dem Psalmisten nicht darum ging. Diese Situationen und Umstände können dazu führen, um was es eigentlich geht. Eine schlimme Situation kann dazu führen, dass man sich nach Gott sehnt. Eine gute Situation kann dazu führen, dass man Gott irgendwie in die Ecke stellt und Alltag kann dazu führen, dass man Gott vergisst. Aber das, worum es eigentlich geht, ist diese Sehnsucht. Sehnsucht nach Gott, warten, bis er kommt. Das ist das Thema des Psalmisten. Und ich habe mir in der Vorbereitung von der Predigt ein paar Fragen gestellt, die möchte ich euch einfach auch fragen und euch damit hineinnehmen. Und ihr könnt ja ein bisschen drüber nachdenken. Wonach sehnst du dich? Wonach sehnst du dich, wenn alles hoffnungslos erscheint? Nach irgendeinem Tröster oder nach dem lebendigen Gott? Wie verhältst du dich in schwierigen Umständen? Wohin treibt dich deine Sehnsucht? Bist du dir dessen bewusst, dass sich jede, wirklich jede Sehnsucht, die du hast, in Gott erfüllt? Und dass diese Sehnsucht gut ist, eben weil sie dich in Gottes Arme treiben sollte und nicht von ihm weg? Weil sie dich zu der Quelle deines Lebens führen sollte, diese einzige Quelle, die auch in Dürre noch fließt? Sehnst du dich nach Gott? Dann warte auf ihn, das ist die einzig logische Konsequenz. Sehnst du dich nicht nach ihm? Dann bitte ihn um diese Sehnsucht, die dich in seine Arme treibt, die dich auf ihn warten lässt, bis er endlich kommt. Aber dieses Warten, von dem ich hier rede, ich weiß nicht, ob ihr jetzt so ein Wartezimmerbild im Kopf habt, wo man sich einfach so schön zurücklehnen kann, man schnappt sich ein Heft und wartet halt, bis der Arzt einen endlich aufruft, oder man ist zu Hause, schnappt sich eine Chipspackung, setzt sich aufs Sofa und wartet, wann ist die Zeit endlich vorbei. So ein Warten meine ich nicht, sondern es ist ein aktives Warten. Ein Warten, das dich an den Ort dieser Sehnsucht führen sollte. Und wie dieses Warten konkret aussieht und 5 praktische Tipps dazu, habe ich rausgesucht aus diesem schönen Psalm und möchte ich euch jetzt vorstellen. Also 5 ganz praktische Tipps. Erstens, du darfst klagen. Wenn du dich in einer Situation befindest, die schwer ist und die du nicht mehr tragen kannst, dann ist es okay zu klagen. Der Psalmist selbst schreibt, zu Gott, meinem Fels, will ich sagen. Warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinen Feinden? Sei ehrlich vor Gott. Schrei es heraus. Gott, ich liebe dich doch. Ich sehne mich so nach dir. Es geht mir so dreckig und ich habe das Gefühl, du bist nicht da. Es kommt mir so vor, als würdest du dich überhaupt nicht für mich interessieren, als hättest du mich verlassen. Warum? Wenn es das ist, was du fühlst, dann sag es ihm und denk nicht, ja, aber ich müsste doch eigentlich in der Heiligung schon so weit sein, dass ich mich über die Anfechtungen freue und dann sage, ja, ist doch alles gut, der Herr gibt's, der Herr nimmt's, Halleluja und weiter. Ja, das ist auch wichtig, aber zuerst mal ist es das Wichtigste, was Gott will, dass wir ehrlich sind vor ihm und dass er wirklich mit unseren Ängsten und Sorgen auch Berührung haben kann und sich treffen kann. Also du darfst klagen. 2. Punkt, erinnere dich. Das Erinnern ist im Alten Testament ein extrem großes Thema. Die sollten sich sogar Bänder an Arme und Kopf machen, damit sie sich wirklich ständig an die Taten Gottes erinnern. Und genauso möchte ich dich ermutigen, erinnere dich an das, was Gott schon getan hat. in der Geschichte an sich, dadurch, dass du in der Bibel liest und dort die Geschichten nachliest, was Gott schon getan hat, oder die Biografien von Menschen, die mit Gott gegangen sind und die da so große Wunder erlebt haben. Denn genau so ist dein Gott. Und auch wenn er nicht auf diese gleiche Art und Weise in deinem Leben handelt, er handelt auch auf dein Leben, denn dieser Gott ist derselbe. Oder das, was du selbst schon in deinem Leben mit Gott erlebt hast, wie er dich schon geführt hat, geleitet hat, wie du ihm schon begegnet bist und ihn wirklich spüren durftest und mit ihm reden durftest. Er ist immer noch derselbe Gott. Und schließlich, und ich glaube, das betone ich jedes Mal, wenn ich hier bin, erinnere dich an das Kreuz. Wir haben es letzte Woche gemacht, Karfreitag, Ostern. Was dieser Jesus für uns getan hat, weil er uns so sehr liebt. Und ich weiß, man hört es so häufig, Gott wäre auch für dich gestorben, wenn du der einzige Mensch auf der Welt gewesen wärst. Aber trotzdem wird dieser Satz nicht weniger wahr und trotzdem sollte er uns nicht weniger staunen lassen bei das, was dieser Gott getan hat. Und dann, wenn wir uns erinnern, dann seien wir genau aus diesem Grund treu. Lass uns dann nicht bei einer bloßen Erinnerung stehen bleiben, sondern hingehen und sagen, okay, wenn das der Gott ist, an den ich glaube, dann bin und bleibe ich ihm treu, werde warten, bis er kommt. Halte deinen Blick auf ihn gerichtet. Das führt mich zu meinem dritten Punkt. Ändere deine Blickrichtung. Wir sind ganz häufig davon eingenommen, worauf wir unseren Blick richten, worauf wir uns konzentrieren. Und ich möchte euch heute ermutigen, schau weg von dem Problem. Sieh nicht länger darauf. Ja, klagen ist okay, aber wir sollten nicht dabei stehen bleiben, sondern nachdem wir auf das Problem geguckt haben und es vor Gott gebracht haben, sollte sich unser Blick automatisch hoch zu Gott richten. Du kennst doch deinen Gott. Du weißt doch, wie er ist. Du weißt doch, dass er dich liebt. Dass er der Gott ist, der für dich gestorben ist am Kreuz. Also sieh auf ihn statt auf die Probleme und auf die Umstände, denn er ist so viel größer. Die Umstände ändern sich, aber Gott ändert sich nicht. Er ist immer der gleiche. Und egal, wie schlimm die Situation ist oder wie hoffnungslos sie ist, und das will ich nicht kleinreden, aber trotzdem ist Gott immer größer. Ganz praktisch geht das zum Beispiel, indem man einen Psalm aus der Bibel liest, wo der Psalmist genau das getan hat. Nimm dir so einen Psalm und lies ihn laut als dein persönliches Gebet. Zum Beispiel der berühmte Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue, er führt mich zu frischem Wasser und ich fürchte mich nicht, weil er führt mich. Oder auch der Losungstext von heute, den Anja vorhin schon vorgestellt hat. Der Herr ist mein Richter, mein Meister, mein König. Er wird mir helfen. Oder Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Schau auf den Herrn. Das ist nicht immer leicht. Der Psalmist selbst muss sich hier im Psalm 42, 43 auch immer wieder selbst daran erinnern und will sich dann selbst dazu bringen, indem er sagt, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Wenn wir unsere Blickrichtung so ändern, dann wächst das Vertrauen, dass Gott tatsächlich handelt. Und das finden wir dann auch in Psalm 43 wieder. Also da ändert sich so ein bisschen der ganze Grundton von dem Psalm. Was vorher einfach nur noch Verzweiflung und Dunkelheit mit ein bisschen Hoffnung war, ist jetzt plötzlich sehr viel Hoffnung in Angesicht der Finsternis. Das Licht der Hoffnung strahlt heller als die Finsternis der Umstände. Damit komme ich zu dem vierten Tipp. Vertrauensvoll bitten. Voll Vertrauen betet der Psalmist. Verschaffe mir Recht. Sende mir dein Licht und deine Treue. Was vorher reine Klage war, verwandelt sich jetzt mehr und mehr in ein Gebet. Hier ist nicht mehr dieses Gott, warum hast du mich verlassen, sondern ein Gott, jetzt hilf du mir. Deshalb kannst auch du in deiner Situation Gott ganz ehrlich sagen, was du auf dem Herzen hast, was du dir von ihm wünschst, wie er in diese Situation eingreifen soll. Und ganz egal, wie schwach oder verzweifelt dir dein Gebet auch vorkommen mag, Gott hört auf die Rufe und Schreie seiner Kinder. Es sind auch seine Kinder und er liebt uns. Und der fünfte und letzte Tipp, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Der Psalm fing damit an, dass sich der Psalmist so sehr nach Gottes Gegenwart gesehnt hat. Danach, ihm zu begegnen, seine Sehnsucht alleine bei Gott zu stillen.
Und wie endet der Psalm?
Sende mir dein Licht und deine Treue, damit sie mich leiten und mich zurückbringen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. Denn dann werde ich vor Gottes Altar treten. Ja, ich will zu Gott kommen, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Dich will ich loben beim Spiel auf der Harfe. Dich, meinen Gott. Und dann kommt noch ein letztes Mal der Refrain, dieses: Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Schau auf Gott. Und das klingt jetzt nicht mehr traurig, sondern vielmehr hoffnungsvoll. Diese Zeilen, die in diesem ganzen Zerbruch irgendwie auch die Schönheit untermalen von einem Gott, der eingreift und der hilft, auch wenn es für uns dunkel erscheint. Und all das darfst du tun inmitten von deinem Alltag, inmitten von der Familie, um die du dich kümmerst, von der Arbeit, auf der du bist, von den Hobbys, die Arbeit in der Gemeinde. Du darfst dich immer wieder an Gott erinnern, auf der Autofahrt, im Bus, ihn nicht vergessen, ihn immer wieder vorhalten: Gott, du bist doch ein treuer Gott, jetzt komm und hilf. Und einfach mit ihm im Gespräch bleiben. Letztlich ist es irgendwie die Sehnsucht in diesem ganzen Psalm. Die Sehnsucht ist der springende Kern, der Dreh- und der Angelpunkt. Sie alleine reicht nicht aus, aber sie führt zu allem anderen. Statt Zweifel in der Wüste und in dieser dunklen Situation gibt sie Zuversicht. Statt Orientierungslosigkeit schenkt sie Fokus. Und statt purer Verzweiflung, die da vorher noch war, ist es mehr als nur Hoffnung. Es ist dieses feste Vertrauen, dass es ein Land gibt jenseits der Wüste, dass es eine Zeit gibt nach den schwierigen Umständen, dass es eine grüne Aue gibt, eine blühende Landschaft. Und wenn der Weg dahin durch die Wüste führt, dann ist es der Weg, der zu beschreiten ist. Und dann ist es der Weg, wo ich bereit sein will, ihn zu beschreiten. Auch dann, wenn es sich wie dunkle Einsamkeit einfühlt. Aber der Einzige, der durch diese dunkle Einsamkeit durchtragen kann, der geht direkt neben dem Verdurstenden in der Dunkelheit. Und dass er da ist und dass er rechtzeitig kommt und rechtzeitig eingreift und rechtzeitig wieder Begegnung schenkt und die Situation ändert, das flüstert das feste Vertrauen auf ihn leise zu. Das Vertrauen, das wir nur in solchen Zeiten lernen können. Und wohin sonst führt diese Sehnsucht, wenn nicht direkt in seine Arme? Also warum sollten wir diese Sehnsucht wartend aushalten? Warum sollten wir diese Umstände wartend aushalten, statt sie mit Belanglosigkeiten zu füllen? Weil er es wert ist. Du kennst deinen Gott, du liebst ihn und du darfst wissen, er ist gut. Er kommt rechtzeitig. Du darfst wissen, dein Gott kommt bald. Genauso wie die Braut am Anfang wissen darf, ihr Geliebter kommt bald, denn sie kennt ihren Geliebten. Also wende dich in deiner Sehnsucht nicht anderen Dingen zu. Oder was würde das für ein Bild abgeben, wenn er die Braut ist am Anfang und dann kommt der Geliebte endlich und sie tanzt da mit einem anderen: Ja, sorry Schatz, du warst halt nicht da, ich habe da mir gerade mal so ein bisschen Ersatz gesucht, aber jetzt kennen wir wieder, ja, das ist nicht wirklich Liebe, nicht wirklich Treue und nicht wirklich Vertrauen. Aber wie stattdessen wird sich der Geliebte freuen, wenn da die Braut ist und sie sitzt und kniet und wartet und hat ihre Augen nur auf diesen einen Weg gerichtet, wo sie weiß, da muss mein Geliebter kommen. Und sie kniet und wartet und erinnert sich. Und klagt und preist und ruft und lobt und sagt: Komm, mein Bräutigam, komm endlich. Und dann kommt er und lächelt sie an und reicht ihr die Hand und flüstert ihr zu: Ich wusste, du würdest treu bleiben. Ich wusste, du würdest auf mich warten, dich keinem anderen zuwenden, sondern nur Augen haben für mich. In allen Zeiten, in guten wie in schlechten, hast du dich nur nach mir gesehnt, dich an keinen anderen verschenkt. Alle Welt soll hören: Das ist meine Braut, die strahlendste, die schönste, meine Braut. Ich möchte noch beten. Vater, schenk mir diese Sehnsucht, schenk uns diese Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die uns nur auf dich blicken lässt. Hilf uns, treu zu sein und auf dich zu warten. Hilf uns, dich an erste Stelle zu setzen und dich zu lieben, ganz egal, was passiert und ganz egal, was auch kommt. Gib uns immer wieder dieses Vertrauen, dass wir wissen dürfen, du kommst rechtzeitig und du handelst rechtzeitig. Wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen in jeder Situation. Wir wollen ehrlich sein vor dir und unseren Blick allein auf dich gerichtet halten. Komm du und verändere in unseren Herzen, was verändert werden muss. Danke für deine Liebe, danke für deine Treue, danke für das Kreuz. Amen.